Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast mit Fabian und Daniel. Dieses Mal noch als Audioversion exklusiv für Siegen. Bald seht ihr uns live im Siegerland, denn am 22.08. treten wir im Open Air Kino auf.
Ja, das ist richtig. Die Zeit rennt, der Countdown läuft und wir sind, ja, glaube ich, voller Vorfreude auf dieses Event, weil es einfach keine coolere Location gibt im Siegerland als das Open-Air-Kino. Also das ist traumhaft.
Absolut. Ich hoffe wirklich, 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 dass das Siegener Wetter uns hold ist sozusagen und wir einen schönen sonnigen Abend genießen werden. Dann wäre die Sache, glaube ich, so richtig rund in dieser alten, sehr traditionellen und sehr schönen Kulisse.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Das setze ich einfach mal voraus, dass uns Petrus da gewogen sein wird und wir das einfach einen schönen Abend verleben mit allen Leuten, die hinkommen. Ich bin einfach hin und weg bei dem Gedanken daran.
Ja, mega gut auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so, nein, das wäre überheblich zu behaupten, dass es das zweite Highlight der Stadt Siegen ist, nachdem jetzt der BVB neulich bei uns gespielt hat. Das war auf jeden Fall eine absolute Ausnahmesituation, aber ein richtig cooler Tag auch. Schade, dass du nicht da warst, Fabian.
Ja, ich würde sowieso unheimlich gerne nochmal ins Leimbach-Stadion. Ich bin da immer unheimlich gerne gewesen, aber ich war da tatsächlich schon viele, viele Jahre nicht mehr, obwohl ich da wirklich sehr, sehr schöne, coole Spiele schon erlebt habe. Die Stimmung da, die ist eigentlich egal in welcher Liga, immer relativ cool, muss ich sagen. Das habe ich auch schon anders erlebt bei so unterklassigeren Fußballteams. Außerdem so eine Stadionwurst, die geht natürlich auch immer ganz gut runter und ein Bierchen natürlich auch.
Das auf jeden Fall. Okay, Schluss mit Fußball. Für solche Themen haben wir immer noch andere Podcasts. Heute sind wir wegen True Crime hier. Fabian, was hast denn du heute für uns dabei?
Ja, ich habe heute einen Fall aus dem Rhein-Sieg-Kreis, aus Eitorf, also Nähe Bonn. Eitorf, wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Begriff, 20.000 Einwohner, Städtchen, kannte ich bis vor einiger Zeit eigentlich nur vom Durchfahren. Wenn man in Siegen in den Zug steigt und in Richtung Köln fährt, dann kommt man da irgendwann durch und es hatte für mich, das war so die einzige Verbindung, die ich damit hatte, bis ich da mal eine schöne Auszeit in einem Airbnb verlebt habe, glaube ich, das coolste Airbnb, das ich bisher so bewohnt habe. Ja, auf jeden Fall Eitorf, wunderschöne Ecke, sehr, sehr, sehr entspannt, sehr ländlich.
Ja, ich glaube, ich bin ungefähr 98.000 Mal mit dem Zug an Eitorf vorbeigefahren und ich meine, dass dort irgendwo immer so ein Doppeldecker oder sowas stand, ein Hubschrauberflugzeug, irgendwie sowas. Das war immer so kurz vor dieser Bahnstation zu sehen. Weiß nicht, du hast es wahrscheinlich jetzt nicht parat. Jedenfalls ist das so eine Erinnerung, die ich an Eitorf habe. Außerdem hatten wir mal so einen früheren, ich sag's mal, Podcast-Kollegen, der auch aus der Region kommt. An dieser Stelle schöne Grüße an Manuel.
Ah, das wusste ich gar nicht, dass der aus der Ecke kommt. Naja, wie du sagst, kleine, idyllische Gemeinde. Wie gesagt, 20.000 Einwohner habe ich jetzt so reingeschmissen zum Anfang. Aber auch da gibt es natürlich Verbrechen, wenn auch in etwas geringerem Rahmen als in irgendwelchen Weltmetropolen. Aber im Jahr 2012, da hat sich da ein kleiner Krimi abgespielt, der durchaus erzählenswert ist.
Okay.
Ja, ich habe es vorweggenommen, wir sind im Jahr 2012 und zwar, um genauer zu sein, ziemlich genau zur jetzigen Jahreszeit, 8. September 2012. Da wird die damals 42-jährige Sandra D. das letzte Mal gesehen. Und zwar von ihrem Ehemann tatsächlich, beziehungsweise von Nachbarn, später von ihrem Ehemann. In dieser Nacht vom 8. auf den 9. September 2012 wird sie verschwinden. Am nächsten Tag geht eine Vermisstenanzeige bei der Polizei ein, nicht nur von ihrem Mann, sondern auch von den Arbeitskollegen, die sie vermissen, weil sie an diesem Tag eben nicht bei der Arbeit aufgetaucht ist und das so, ja, im Gegensatz zu ihren Gewohnheiten und ihrem Charakter steht. Und so sucht die Polizei knapp 2 Monate das Umfeld der verschwundenen Frau ab, sucht in Wäldern, in und an der Sieg, sucht Müllkippen ab und so weiter und so weiter. Irgendwelche Brunnen, Schächte, alles mögliche, Kanalisationen werden überprüft. Aber es ergeben sich keine Hinweise, sie bleibt verschwunden. Es ergeben sich auch keine Hinweise auf einen möglichen Grund für ein freiwilliges Verschwinden oder gar für einen Suizid. Und so ist das Ganze ein bisschen im Dunkeln. Man findet sie einfach nicht. Die Polizei geht aber von einem Tötungsdelikt aus und leitet Ermittlungen ein. Und natürlich, wie das dann so ist in solchen Konstellationen, richtet sich der Verdacht eben sehr, sehr schnell auf den Ehepartner. auf Michael K., zumal er auch der Letzte war, der sie gesehen hat und das auch nicht abstreitet. Und eine weitere Besonderheit führt so ein bisschen dazu, dass die Polizei ihr Augenmerk schnell auf ihn richtet. Ich hatte erwähnt, dass auch die Arbeitskollegen sie als vermisst gemeldet haben. Und das haben sie auch getan, weil da im Kollegenkreis auch bekannt war, dass die Ehe so ein bisschen gekriselt hat in letzter Zeit. Also die haben da vielleicht auch schon was geahnt.
Ja, also so eine kriselnde Ehe ist ja erstmal kein Indiz dafür, dass es dann irgendwie zu einer Tat führt. Was hat sie denn gearbeitet? Würde mich mal so interessieren, um so ein bisschen mehr über Sandra zu erfahren.
Ja, generell sollten wir ein bisschen mehr über beide erfahren, denke ich. Deswegen gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Die beiden lernen sich im Jahr 2005 kennen, also gute 7 Jahre vor den Ereignissen, über die wir heute sprechen, im Internet. Also so zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so verbreitet wie heute, dass man da so auf der Partnersuche unterwegs ist, aber eben ja in Chaträumen und so schon die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, und die chatten halt einfach eine Zeit lang miteinander, wie so eine Brieffreundschaft, muss man sich das vorstellen, und entwickeln romantische Gefühle, lernen sich dann auch privat kennen und beginnen eine Beziehung. Und das, obwohl Sandra gerade relativ frisch von ihrem Ex-Partner getrennt ist, also die kommt gerade aus einer Beziehung und die bringt auch ein bisschen was mit so an Vorgeschichte, denn sie hat bereits einen Sohn aus erster Ehe und sie ist von ihrem letzten Freund schwanger. Also im 3. Monat tatsächlich auch schon, also etwas fortgeschrittener. Aber das ist kein Hindernis für Michael. Der beginnt trotzdem die Beziehung. Die beiden werden ein Paar und ein gutes Jahr später, etwa 2006, kauft er dann ein Einfamilienhaus in Eitorf, wo die Familie dann sesshaft werden soll, so ihr Nest bauen will.
Kurze Frage, Entschuldigung bitte.
Kein Problem.
Die Schwangerschaft führt sie aber durch. Sie setzt sie fort und wird dann auch zum zweiten Mal Mutter.
Genau, das tut sie, und so ziehen die beiden dann 2006 mit beiden Kindern in dieses Einfamilienhaus. Für Michael ist das kein Problem, der nimmt quasi beide Kinder an. Der Sohn, der ist ja schon etwas älter, der weiß natürlich, dass er, Michael, nicht sein Vater ist. Die Tochter geht aber davon aus, dass sie die Tochter von Michael ist. Also die wird auch erstmal nicht aufgeklärt über die genauen Umstände. Und er, wie gesagt, zieht sie auch wie seine Tochter groß, macht da offensichtlich auch keine Unterschiede bei den Kindern, sondern ja, die leben dann als Familie, auch als harmonische und liebevolle Familie in diesem Einfamilienhaus in Eitorf. Mhm. Er verdient sein Geld als Koch in einem Krankenhaus in der Region und Sandra ist Kassiererin in einem Supermarkt, und das ist sie auch eben bis zum Verschwinden. Allerdings spulen wir jetzt die Zeit etwas vor, eben um die Zeit des Verschwindens herum, so Ende des Jahres 2011, Anfang des Jahres 2012, und ja, aus der Harmonie der Beziehung, da ist so ein bisschen die Luft raus, die Ehe, die steht so ein bisschen trotz des romantischen Anfangs unter keinem guten Stern, beziehungsweise sogar eher kurz vor dem Aus, denn die beiden streiten sich immer wieder. Kernpunkt ist da ja Sandras Umgang mit Geld, und Michael hat ist da sehr, sehr unzufrieden, denn sie steht kurz vor einer Privatinsolvenz. Sie gibt also unglaublich viel Geld aus, mehr als reinkommt. Sie ist quasi so ein bisschen kaufsüchtig. Sie wirft ihm vor, dass er sehr kontrollierend ihr gegenüber ist, weil er beispielsweise Passwörter von irgendwelchen Online-Shopping-Seiten ändert, aber er rechtfertigt das eben damit, dass sie sonst das ganze Geld verballert, was halt reinkommt. So, ne?
Oha, er ist natürlich ein heftiger Einschnitt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch grundsätzlich sagen, Kassiererin, Koch sind jetzt keine Berufe, bei denen man extrem viel Geld verdient, und ich weiß ja nicht, wie die Belastung durch das Haus so war, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass es dann vielleicht hier und da schon mal knapp gewesen sein könnte.
Ja, genau, und dann, wie gesagt, sind da noch 2 Kinder im Spiel. Ich weiß nicht, ob die jeweiligen Väter da ihrer Unterhaltspflicht nachgekommen sind, ob da was zu holen war, wie auch immer das geregelt war. Du hast es angesprochen, Belastung durch das Haus, es hat Autos gegeben, ne, und es wurde dann im Umfeld oder im Zuge der Verhandlungen, über die wir später noch sprechen werden, von einer regelrechten Online-Kaufsucht ihrerseits gesprochen. Also da wurde wirklich ohne jeden Sinn und Verstand Geld ausgegeben für Dinge, die auch teilweise ja überhaupt nicht notwendig waren, und eben auch ohne drauf zu achten, wie sieht's denn finanziell so aus? Ne? Und das hat ihn, wie gesagt, sehr, sehr wütend gemacht. Der war finanziell etwas konservativer eingestellt und wollte das Geld einfach beisammen halten. Und wie gesagt, diese Diskrepanz, ja, hat dann zu großen Spannungen geführt. Und sie hat die Versuche seinerseits, ihre Ausgabensucht einzudämmen, eben als Kontrolle empfunden. Speziell eben dieses Ändern von Passwörtern. Ne? Das,
ja, es ist eine heftige Kontrolle. Es ist ein richtiger Einschnitt, so was die persönliche Freiheit betrifft. Ich meine, man darf nicht vergessen, 2012, vor 13 Jahren, war so das Online-Kaufverhalten der Menschen doch noch was anderes. Also es war nicht so die Mentalität der Leute, wie ich sie zumindest wahrnehme. Okay, man bestellt mal, guckt sich Dinge an, kann sie irgendwie kostenfrei retournieren bei großen Versandhäusern, weil es damals, soweit ich das im Blick habe, auch nicht überall kostenlosen Rückversand gab. Es war nicht alles so leicht handelbar mit einem Smartphone und QR-Code und. Packstationen und sowas gab es nicht.
Ja, das stimmt. Also Packstationen, weiß ich nicht, gab es, glaube ich, schon tatsächlich.
Ja, okay, maybe, das kann sein. Das weiß ich nicht so, aber zumindest nicht in meiner Realität.
Ja, Amazon war damals aber schon auf dem Vormarsch, das weiß ich ziemlich genau. Und das war so eine Zeit, wo ja gerade so diese klassischen deutschen Versandhäuser, sowas wie Quelle beispielsweise, wo man dann früher so den Katalog nach Hause bekommen hat, die haben sich zu dieser Zeit an diese Realität angepasst und eben ihre Online-Präsenz auch stark gestärkt. Ich denke, dass das dann ja für sie auch einfach so eine Möglichkeit war, dann da auf diese neuen Gegebenheiten zu reagieren, da einfach Geld auszugeben. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht genau.
Mhm.
Und ja, du hast natürlich recht. Speziell dieses Ändern von Passwörtern ist natürlich starke Kontrolle seinerseits, aber ja auch irgendwo Selbstschutz. Ne? Wenn einfach das Geld verbraten wird, es geht dann Richtung starker Verschuldung, es geht in Richtung Privatinsolvenz, dann ist halt so ein kleines Einfamilienhäuschen auch schnell weg. Ne? Und wenn du das eben als, ja, wie soll ich sagen, als Rückzugsort, als Nest für deine Familie gekauft hast und auch als vielleicht auch Altersvorsorge, dann ist dir natürlich daran gelegen, das zu erhalten und nicht irgendwie aufgrund von Sinnlosigkeiten. Es geht ja nicht darum, dass hier, weiß ich nicht, irgendwelche notwendigen medizinischen Versorgungen bezahlt werden mussten oder so, sondern es geht wirklich nur um reine Verschwendungen und das hätte wahrscheinlich jeden Partner auf die Barrikaden getrieben und vielleicht auch so zu solchen Moves gebracht, wie eben dann das Ändern von Passwörtern.
Mhm. Ja, ist ein interessanter Punkt, da hast du sicherlich recht mit.
Zumal eben, wie du schon sagst, das halt auch eine berufliche Konstellation ist bei beiden, wo jetzt halt überschaubare Gehälter reinkommen. Ne?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, 2012, ich weiß weder, wie so der Immobilienmarkt in Altorf aussieht, noch wie damals die Immobilienpreise waren. Sicherlich war der Zins, glaube ich, noch ein bisschen besser, als wie er heutzutage ist. Aber ja, es wird sicherlich nicht so gewesen sein, dass sie irgendwie mit dem Geld einfach so, so rausballern konnten, sozusagen, was sie wollten.
Nee, definitiv nicht. Aber wie gesagt, Sandra kann diesem Sparzwang und diesen Kontrollinstanzen ihres Ehemanns wenig abgewinnen und sie beschließt, sich zu trennen. Aber das hat sie jetzt ihm gegenüber noch nicht so formuliert, aber es ist so in ihrem Bekanntenkreis auf jeden Fall schon durchdiskutiert worden. Zweites Streitthema ist so ein bisschen, ja, ihre Geschichte gewesen. Nach ihrer ersten Ehe, also zwischen dieser Ehe und ihrer Beziehung, aus der dann die Tochter hervorgegangen ist, da hatte sie wohl so eine etwas lockerere Datingphase, wo sie auch diverse, ja, Partner kennengelernt hat, lockerere Partner, also keine Beziehung, sondern einfach so ja, sich ausgelebt hat, weil sie offensichtlich sehr früh in der Ehe gegangen ist und das Gefühl hatte, sie muss da vielleicht ein bisschen was nachholen, also einfach nur mal so ihren zweiten Frühling erlebt hat. Und auch das ist für Michael so ein rotes Tuch, der hatte das so in dem Maße nicht und der wirft ihr quasi auch immer wieder ihre Vergangenheit vor, was natürlich im Gegensatz zu diesen berechtigten Zweifeln, was die finanzielle Geschichte angeht, ja, doch, finde ich, so ein bisschen nervig und auch ungerecht ist. Also immer wieder auf der Vergangenheit eines Menschen rumreiten, die sich nicht mehr ändern lässt und die ja auch nichts mit der Gegenwart zu tun hat. Ne? Jeder Mensch hat seine Geschichte und die sollte man ihm nicht immer wieder vorhalten. Die kennt man von Anfang an, kann sich damit arrangieren oder es halt sein lassen.
Ja, ich finde auch, das sind alles Dinge, die vor ihrer gemeinsamen Zeit geschehen sind. Und er hat sie so kennengelernt, er hat sie so lieben gelernt. Also von daher finde ich, ist das ein Thema, was sicherlich belastend sein kann, wenn man sich in so ein Rabbit Hole bewegt und halt denkt, okay, ich denke jetzt nur noch drüber nach und mache mir einen riesen Kopf oder sowas. Ja, wenn man sich darin eingräbt, dann ja, sicherlich, dann will man das vielleicht auch ein Stück weit. Aber an für sich, finde ich, sind das Themen, die man irgendwie abhaken sollte. Es gilt auch irgendwie nach vorne zu schauen.
Ja, und es ist auch einfach eine schräge Sache, wenn du einen Menschen, den du mit Mitte 30 kennenlernst, wenn du dem quasi vorwirfst, dass er eine Geschichte hatte. Ne? Also mit in dem Alter mit ja bereits zwei Kindern, also einem Kind und einem unterwegs, da ist ja klar, dass da auch irgendwie was stattgefunden hat zuvor. Ne? Auch was so Beziehungen und Erfahrungsschatz angeht. Und auch wenn du den vielleicht nicht teilen kannst, wenn du da vielleicht ein bisschen aus deiner Sicht zu kurz gekommen bist, kannst du deinem Partner auch nicht vorwerfen, dass er mehr Erfahrungen gemacht hat als du. Das ist schlichtweg super unfair.
Nee, genau. Also wenn der Kritikpunkt darin besteht, quasi zu sagen, hey, du hast jetzt irgendwie deine Freiheit zu stark ausgelebt oder was auch immer, dann finde ich das irgendwie persönlich auch nicht in Ordnung, denn das ist etwas, worauf man sich ja eingelassen hat. Wenn das aber in eine Richtung geht, dass sie vielleicht nach wie vor noch Kontakt hatte zu gewissen Personen, dann würde ich so eine Kritik durchaus nachvollziehen können.
Das ist ein anderes Paar Schuhe, da müsste man dann wahrscheinlich drüber sprechen, aber das ist nicht der Fall gewesen. Es ging einfach nur darum, dass er quasi dieser Vergangenheit mit sehr viel Eifersucht begegnet ist und ja, das dann eben zu einer zweiten Prüfung oder zu einem zweiten Prüfstein geworden ist, eben neben diesen vielen Diskussionen über Finanzen kamen eben noch viele ja fruchtlose Diskussionen über Eifersucht, die natürlich auch ins Nichts führen, ne? Weil was soll sie machen? Sie kann ja nicht hergehen und die Vergangenheit ausradieren. Das heißt, immer wenn dieses Thema aufkommt, wird es sich automatisch im Kreis drehen und zu nichts führen. Das ist dann sehr, sehr zermürbend.
Genau.
Das ist sehr zermürbend und da kann ich dann ihre Entscheidung zur Trennung sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich zuvor gesagt habe, ich kann seine Entscheidung finanziell kontrollig zu sein, eben auch nachvollziehen. Also das sind jetzt irgendwie so beide Seiten so ein bisschen verständlich, finde ich.
Ja, absolut. Ich meine, wir kennen nicht das Ausmaß der Streitereien. Wir wissen nicht, wie krass das letztendlich abging. Aber unterm Strich ist es halt so, dass ich finde, also ich meine, es geht uns auch einfach nichts an, muss man dazu natürlich auch sagen. Aber ich finde halt so, grundsätzlich kann das sicherlich mal ein Streitthema sein. Wenn es aber so ist, dass man quasi nicht mehr eine schöne Zeit miteinander verbringt und es nur noch Stress ist und nur noch Stress macht, dann ist es wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, sich zu trennen.
Das sehe ich genauso. Also wenn wirklich gar nichts Positives mehr rumkommt und ja, schon jetzt übertrieben gesagt, der Anblick der anderen Partei oder des Partners einfach schon Stress auslöst, dann ist das wahrscheinlich wirklich besser, da einen Strich drunter zu ziehen. Ne? Heißt nicht, dass man nicht an Beziehungen, die, weiß ich nicht, in der Schieflage sind oder wo es ein bisschen Krise, dass man daran nicht arbeiten sollte, das wieder zu kitten. Natürlich sollte man das tun, aber man sollte eben auch erkennen, wenn es einfach nichts mehr zu kitten gibt.
Mhm.
Naja, und so sind wir im Jahr 2012 und diese ganzen Streitigkeiten, die haben dazu geführt, dass das Familienleben eben ja nicht mehr so friedlich ist wie zuvor. Der Sohn von Sandra ist mittlerweile zu seinem Vater gezogen, der möchte schon da gar nichts mehr mit zu tun haben mit dieser Konstellation, weil er merkt, dass da sehr viel Krise einfach herrscht. Das wird wahrscheinlich schon den familiären Alltag ein Stück weit bestimmt haben. Und Sandra D. hat bereits eine Wohnung angemietet, also die möchte ausziehen mit ihrer Tochter gemeinsam und Michael nimmt diese Trennung hin. Das ist für ihn einfach nur so ein vorläufiges einander Freiraum geben, so eine Beziehungspause, salopp gesagt. Aber er denkt auf jeden Fall, dass die Beziehung nach einiger Zeit weitergeführt wird, dass es vielleicht mal ganz gut tut, eine Zeit lang getrennt zu leben, aber dass es natürlich darauf hinausläuft, dass man aneinander arbeitet und wieder zusammenkommt. Und so hilft er auch bei den Umzugsvorbereitungen. Also er ist da involviert und steht da auch nicht im Wege, sondern hilft mit zu renovieren und die Wohnung herzurichten, bietet auch an, so ja, Transferfahrten zu übernehmen und Möbel hinzubringen, aufzubauen und Kartons hin und her zu fahren. Aber zu diesem Umzug wird es niemals kommen. Was am 8. September passiert ist, können wir im Prinzip nur aus seiner Sicht erzählen. Genau eine Woche später ist der Umzug geplant und die beiden ja, leben quasi noch gemeinsam im Haus, aber leben so ein bisschen nebeneinander her. An diesem 8. September haben sie scheinbar morgens zusammen gefrühstückt, haben über den Umzug gesprochen, der wie gesagt in einer Woche ansteht. Da waren noch Kleinigkeiten zu organisieren und sind dann beide nach dem Frühstück in die neue Wohnung gefahren, haben da ein paar Sachen vorbereitet und hingebracht, schon mal so vorbereitet. Um 16 Uhr mussten sie dann zurück, weil Sandra um 17 Uhr von 17 bis 22 Uhr Spätdienst im Supermarkt hatte. Also da ist man dann quasi nach Hause gefahren, so gegen 16 Uhr hat die Vorbereitung in der neuen Wohnung sein lassen. Sie ist um 17 Uhr zur Arbeit gegangen, bis 22 Uhr. So. Seiner späteren Aussage nach ist seine Frau dann gegen 10:30 von der Arbeit gekommen. Er hatte im Vorfeld schon gekocht und hat das Essen dann quasi serviert, als sie nach Hause kam. Und während des Essens bricht erneut ein Streit aus, erneut finanzieller Natur. Sandra bittet ihn, die Kaution zu bezahlen für die neue Wohnung, und er ist erbost, weil er sowieso schon so viel auch getan hat für diesen Umzug, also Arbeitskraft zur Verfügung gestellt hat, ihr keine Steine in den Weg gelegt hat, und er fragt sich jetzt, wenn du noch nicht mal das Geld hast für die Kaution, wie stellst du dir das mit der monatlichen Miete vor, also soll ich dann auch immer einspringen? Und das Gespräch schaukelt sich dergestalt hoch, dass er dann irgendwann darauf verweist, dass er nicht helfen kann, weil sein Konto leer ist, was maßgeblich ihre Schuld sein soll. Und ja, das ist dann natürlich wieder so ein Vorwurf in ihre Richtung, den sie nicht abkann, und die beiden streiten sich und gehen quasi sauer ins Bett. Also er geht ins Bett und schläft, sie folgt ihm kurze Zeit später und beide schlafen ein.
Aber das weiß er ja selbst nicht mehr, ne? Also wenn er vor ihr schlafen geht, weiß er nicht, ob sie wirklich ins Bett
gegangen ist. Er hat das wohl noch mitbekommen. Also er hat dann nur noch so vor sich hin gemeckert, so mit sich, also so vor sich hin gemotzt, und sie hat dann gemerkt, dass sie ins Bett kommt, und beide sind dann scheinbar irgendwann eingeschlafen.
Okay.
Am nächsten Morgen, am 9. taucht er um 11.22 Uhr auf. Da ist verbürgt, dass er an einer Tankstelle eine Packung Milka-Herzen kauft. Da wird er gesehen, da wird er auch gefilmt von den Überwachungskameras. Und er versucht über diesen Tag hinweg immer wieder Sandra auf dem Handy zu erreichen. Das ist aber ausgeschaltet. Also
Moment. Er taucht um 11.22 Uhr in der Tankstelle auf und kauft Milka-Herzen.
Genau, ja.
Da frage ich mich doch, was haben wir für einen Wochentag?
Das ist wieder so eine Frage, die du stellst.
Nein, ja, weißt du warum? Weil kein normaler Mensch an einem normalen Wochentag in der Tankstelle geht und die Milka-Herzen für einen dreifachen Preis kauft.
Ich kann mir vorstellen, dass es ein Wochenende war tatsächlich, weil, ja, wie gesagt, eine Woche nach dem 8. der Umzug geplant war, und man zieht ja häufig am Wochenende um, deswegen durchaus möglich, dass es ein Wochenende war. Aber Daniel,
okay,
da hast du mich wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß es nicht.
Nächste Frage, sorry. 11.22 Uhr taucht er plötzlich auf. Was ist denn in der Zwischenzeit geschehen? Die sind doch gemeinsam eingeschlafen.
Das ist eben eine Zeitspanne, für die wir jetzt ja wirklich keinerlei Alibi oder Erklärung haben. Wir wissen einfach nur, dass er vor 10 Uhr abends ungefähr gesehen wurde von einem Nachbarn, also am Vortag, am 8. Und dann wird er das erste Mal verbrieft wieder gesehen am 9. um 11.22 Uhr. Für die Zeit dazwischen haben wir später nur seine Erklärung.
Mhm. Bin ich mal gespannt, was das ist.
Und seine Frau, wie gesagt, die ist einfach nicht erreichbar für ihn. Er versucht sie den ganzen Tag anzurufen. Er hat diese Milka-Herzen gekauft, um sich zu versöhnen, um nochmal ein Gespräch zu führen. Aber sie geht den ganzen Tag nicht ans Telefon und er erreicht sie nicht. Er meldet sie natürlich als vermisst. Wie gesagt, sie ist auch von Arbeitskollegen vermisst gemeldet worden. Und die Polizei ist nach dem ersten Gespräch mit ihm eigentlich davon überzeugt, dass er sie ermordet hat. Aber sie können eben keine Beweise finden. So, sie haben noch nicht mal eine Leiche im Endeffekt. Aber eine andere Person tritt jetzt auf den Plan. Nennen wir sie Andrea. Andrea ist eine ehemalige Freundin von Sandra. Die standen sich mal sehr nah, haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und die hört von dem Verschwinden von Sandra und möchte so auf eigene Faust recherchieren. Dazu meldet sie sich in einem Internetforum an, das sich mit True-Crime-Fällen befasst. Und wie der Zufall es will, ist in diesem Internetforum eine Nachbarin von Sandra auch sehr aktiv.
Ja.
Mit der fängt Andrea an zu schreiben, und sie hört dann auch von den vielen Streitigkeiten, und es sind auch so andere Hobbyermittler, die ihren Senf zu dem Fall dazugeben. Dieses Forum wird später auch eine große Rolle spielen, das wird auch in den Gerichtsakten erwähnt werden, weil da natürlich irgendwie sehr, sehr viel Austausch stattfindet. Und so bildet sich für Andrea schnell die Meinung, dass Michael seine Frau ermordet hat und sie hat verschwinden lassen.
Mhm.
Sie, also Andrea, nimmt jetzt über diese Nachbarin, die auch in diesem Forum aktiv ist, Kontakt zu Michael auf. Und ja, die beiden fangen an zu chatten. Sie gibt sich auch als ehemalige Freundin von Sandra zu erkennen. Die beiden chatten, fangen auch an, sich zu treffen, reden miteinander. Und sie beginnt auch so ein bisschen ihn zu bezirzen und zu verführen. Also sie macht sich da schon an ihn heran und irgendwann so nach 9 bis 10 Monaten fruchtet das, die beiden gehen eine Beziehung ein, allerdings tut sie das von vornherein mit dem Kalkül, dass sie beweisen möchte, dass er seine Frau ermordet hat. Also sie geht mit keinem anderen Grund in diese Beziehung, sie hat keine romantischen Gefühle für ihn, sondern sie will einfach nur diesen Mord, vermeintlichen Mord, aufklären.
Okay, ziemlich undercover-mäßig unterwegs.
Ja, für Michael K. ist das Ganze allerdings wirklich eine Beziehung, der sehnte sich offensichtlich sehr nach Halt und Harmonie, die er auch in seiner Ehe zuvor eher vermisst hat, und er braucht so eine Stütze in seinem Leben. Und die beiden führen auch lange Telefonate, wo Andrea dann immer wieder das Gespräch auf diesen Streit und das Verschwinden von Sandra lenkt. Und was beide nicht wissen, ist, dass die Polizei das Telefon abhört, sein Telefon, weil die auch davon ausgehen, dass er den Mord begangen hat. Also er wird quasi von allen Seiten bedrängt und ausgehorcht. Und die werten eben auch diese langen Telefonate aus und im Laufe der Zeit ändert sich ihr Bild. Sie ist dann mittlerweile der Meinung, auch sie wird dann auch von der Polizei häufiger befragt, und sie denkt jetzt mittlerweile, dass Michael vielleicht doch unschuldig sein könnte. Vielleicht, weil da auch so ein bisschen Emotionen bei ihr aufkommen, ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber sie lässt nicht locker. Und so kommt es wohl immer wieder dazu, dass sie ihn, das ist jetzt ganz bizarr, finde ich, dass sie ihn während des Geschlechtsverkehrs zu diesem Abend befragt. Also stelle ich mir total weird vor. Natürlich so eine Situation, wo er dann, ja, sag ich mal, wo im Hirn vielleicht ein bisschen Blut fehlt und man vielleicht ja, Dinge sagen würde, die man normalerweise nicht sagen würde, aber ich frage mich mal, wie sie das gemacht hat. So, also im Eifer des Gefechts dann. Übrigens, wie war das an dem Abend denn nochmal? Also ich hätte das an seiner Stelle vollkommen seltsam gefunden.
Also wir wollen uns das jetzt hier nicht bildlich vorstellen, Fabian, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das doch möglicherweise etwas abturnend sein könnte.
Für ihn weiß ich nicht, ob es das war. Für mich wäre es auf jeden Fall ein ziemlicher Downer gewesen, das kann ich dir verraten, ja. Ohne jetzt hier zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber irgendwie scheinen diese Fragen.
Zu spät, Fabian, zu spät.
Irgendwie scheinen diese Fragen zu eher ungewöhnlichen Zeitpunkten dann Früchte zu tragen. Und er gibt angeblich immer mehr zu, so was den Tatablauf angeht. Und so soll er dann irgendwann zugegeben haben, dass er seiner Frau nachts, als sie geschlafen hat, eine Kanüle gelegt hat, eine Spritze mit Kanüle, und ihr Beruhigungsmittel eingeflößt hat, weil er sie ausnocken wollte, also richtig schläfrig machen. Die hatte am nächsten Morgen, am 9. früh, eine Verabredung, und er wollte, dass sie diese Verabredung verschläft und zu Hause bleibt, weil er dann diese Milka-Herzen kaufen wollte, das Gespräch suchen wollte, nochmal in Ruhe und sich versöhnen wollte. So. Und in seiner Welt ging das halt nur, wenn sie morgens diese Verabredung verschläft, dann in Ruhe aufwacht. Er bereitet schon alles vor und sucht nochmal das Gespräch, und die beiden, ja, fallen sich in die Arme und sind wieder glücklich zusammen. Es ist allerdings anders gekommen, es kam zum Streit. Sie hat ihm Vorwürfe gemacht und ja, das Übliche halt wieder. Und er war dann so genervt, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist, dass er seine Frau, die noch benommen war von diesen Barbituraten, dass er die Treppe runtergestoßen hat und unten am Fuße der Treppe dann gewürgt hat. Dann soll er sie hoch ins Schlafzimmer getragen haben, ins Bett, und weiter gewürgt, weil er gemerkt hat, dass sie immer noch lebt. Und als die Leiche dann, als ja, sie dann tot war, soll er die Leiche im Bad zerstückelt haben und über den, ja, wie soll ich sagen, den Abfall im Krankenhaus entsorgt haben. Also Menschenteile im Krankenhaus entsorgen ist jetzt kein großes Problem. Er verrät nur nicht, laut Andrea, wo der Kopf ist. Das, wie gesagt, das sind alles jetzt ihre Schilderungen, ne? Nicht seine. So, das hat sie ihm angeblich, hat er ihr das anvertraut in intimen Momenten. So.
Mhm.
Sie möchte ihn jetzt anscheinend komplett überführen, und dafür will sie wissen, wo der Kopf ist, denn wenn der gefunden werden würde, wäre das natürlich ein Riesenindiz oder ein Riesenbeweis dafür, dass da der Mord stattgefunden hat. Aber er verrät es nicht. Sie bietet ihm sogar an, mit ihm gemeinsam ein Verbrechen zu begehen, dass er sie quasi, dass man gegeneinander was in der Hand hat, also dass sie ihn nicht verraten kann, weil sie ja sonst auch verraten werden könnte. Aber auch darauf geht er nicht ein. Andrea tauscht sich in diesem Internetforum noch immer auch mit dieser Nachbarin aus, über die sie ursprünglich den Kontakt mit Michael hergestellt hat, und erzählt ihr auch von diesem vermeintlichen Geständnis. Und obwohl sie der sagt, die soll damit nicht zur Polizei gehen, geht diese Frau natürlich zur Polizei damit und ja, erzählt das alles. Und ja, das bringt ihn dann quasi vor Gericht, beziehungsweise startet einen Prozess gegen ihn.
Okay, der Prozess startete dann. Wie ging es dann weiter?
Ja, der Prozess startet und der beginnt im Prinzip so, dass Andrea diese Details, diese Geständnisse nochmal hat aufnehmen lassen. Also die hat, natürlich hat die Polizei sich an die gewandt, nachdem diese Nachbarin diese Tatsachen verraten hat, das vermeintliche Geständnis gedroppt hat, hat die Polizei sich an sie gewandt und hat sie gefragt, ob sie bereit ist, sich verkabeln zu lassen. Also mit einem Mikrofon nochmal das Gespräch zu ihm zu suchen, dass er das nochmal wiederholt, und man hat dann einfach ja seine Aussage quasi als Beweis, als Geständnis aufgenommen. Dass man eben nicht nur Andreas Aussage hat, sondern dass man handfest es aus seinem Mund quasi hört.
Aber in keiner intimen Situation. Ansonsten stelle ich mir das mit der Verkabelung so ein bisschen, ich sag mal, auffällig vor.
Nee, wahrscheinlich nicht in einer intimen Situation, aber einfach so in der Alltagssituation. Sie lässt sich auf jeden Fall darauf ein, lässt sich verkabeln und schneidet dieses Geständnis dann nochmal mit.
Okay.
Und damit ist sie
natürlich... Also er gesteht dann auch, ja?
Er gesteht dann auch, ja. Und sie ist natürlich auch Hauptbelastungszeugin dann natürlich absolut, weil sie natürlich ja auch von ihm Details schon im Vorfeld bekommen hat, ne? Und es ist nicht so, dass da auch die Polizei nicht schon vorher, wie gesagt, auf ihn geschielt hat. Und es gibt auch durchaus handfeste Anzeichen dafür, dass er was mit dem Tod seiner Frau zu tun hat. Also auch wenn man die Leiche immer noch nicht gefunden hat. Denn beispielsweise hat er angefangen, das Badezimmer zu renovieren, und er hat da komplett die ganze Badewanne und auch den Fliesenspiegel rausgeschlagen. Und wir erinnern uns, seiner Aussage nach hat er die Leiche im Badezimmer zerstückelt, und so könnte man natürlich irgendwelche Blutflecken beseitigen, weil auch wenn du noch so gründlich putzt, heutzutage mit den Mitteln, die die Polizei zur Verfügung hat, so gründlich kannst du fast gar nicht putzen, ne? Und
ja, und das Haus war 7 Jahre alt. Also nach 7 Jahren renoviert man eigentlich nicht ein Badezimmer.
Ja, zumindest sind die 7 Jahre da, vor 7 Jahren da eingezogen, genau. Ob, wie alt das da, in welchem Zustand das war, weiß ich nicht. Aber,
ach so, ich dachte, es wäre neu. Okay,
nee, es war kein neues.
Kann sein. Ja. Ja.
Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Er hat zum Beispiel auch eine Matratze aus dem Schlafzimmer zerschnitten und über den Müll im Krankenhaus entsorgt. Und hat dann eben bei der Polizei angegeben, das sei einfach Sperrmüll gewesen. Das hätte er im Zuge von der Sperrmüllentsorgung, wäre er das losgeworden. Er hätte einfach eine neue Matratze gebraucht. Die Polizei wurde aber stutzig, weil im Haus durchaus noch anderer Sperrmüll zu finden war. Also es waren Sachen, die augenscheinlich keinen Wert mehr hatten, die auch auf den Müll gehört hätten. Und man fragt sich dann, okay, warum wird diese Matratze so dringend entsorgt, aber nicht 1000 andere Dinge, die auch Müll sind, ne? Also objektiv gesehen schon Dinge, ja, die für ein Verbrechen sprechen und die auch durchaus in seine Richtung deuten. Allerdings ist so ein bisschen das Problem für die Staatsanwaltschaft, dass von vornherein Andrea S. als Zeugin nicht sonderlich glaubwürdig wirkt. Also das geht so durch die ganze Presse durch, die den Prozess beobachtet. Alle haben so ein bisschen den Eindruck, dass sie nicht sonderlich glaubwürdig ist. Sie inszeniert sich offensichtlich sehr. Sie erscheint da, ihr erster Auftritt ist so, ja, sehr, sehr inszeniert. Sie betritt den Gerichtssaal gemeinsam mit einem Seelsorger. Also sie macht sehr, sehr großen, eine sehr große Welle. Und alle Beteiligten haben so den Eindruck, dass sie sich da sehr inszenieren möchte und nicht unbedingt es ihr darum geht, die Wahrheitsfindung zu starten. Außerdem haben auch alle noch so im Hinterkopf, dass sie eben die Beziehung nur begonnen hat, um da eventuell ein Verbrechen aufzuklären und unter Umständen auch in Gesprächen nur gehört hat, was sie hören wollte. Also wenn du mit so einer vorgefertigten Meinung irgendwo reingehst, dann neigst du vielleicht auch dazu, Informationen als das anzunehmen, was du hören möchtest.
Ja, also ich finde diese ganze Gestalt um Andrea herum so ein bisschen rätselhaft.
Das ist total seltsam. Würde
ich mal so sagen. Ja, ja, also man versteht das gar nicht so richtig, dass sie auch so Hobbydetektivin spielt, so komplett ohne Grund und irgendwie Anlass tatsächlich, ne? Denn ja, sie ist ja jetzt irgendwie auch nicht polizeilich aktiv gewesen, sondern scheint das ja irgendwie als Privatveranstaltung durchgezogen zu haben. Und das ist natürlich total heftig, da mit jemandem eine Beziehung einzugehen. Also da musst du ja wirkliche Beweggründe haben, um sowas zu machen.
Dass man vielleicht nachforscht, wenn jemand, mit dem man befreundet ist oder war, verschwindet, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, klar.
Aber dann den Schritt zu sagen, okay, ich gehe mit dessen Partner eine Beziehung ein, weil ich glaube, die Person hat damit was zu tun, das ist schon sehr, sehr crazy.
Ja.
Ihr Glaubwürdigkeitsproblem geht auch damit einher, dass sie Sachen erzählt, wo man nicht ganz sicher ist, ob sie das von Michael weiß oder ob sie das aus der Polizeiakte weiß, denn er hat Zugang zur Ermittlungsakte, weil ja seine Frau verschwunden ist und er kann halt einsehen, was da so ermittelt wird, weil natürlich man ihn noch keines Verbrechens beschuldigen konnte zuvor. Also er hat sich über den Stand der Ermittlungen quasi auf dem Laufenden gehalten und es ist erwiesen, das hat sie auch zugegeben, dass er ihr auch aus dieser Akte vorgelesen hat. Das heißt, jetzt vermischen sich so ein bisschen die Quellen. Weiß sie Sachen, weil er sie gestanden hat oder weiß sie Sachen, weil die in der Akte stand? Ne? So, also das ist jetzt auch so ein Problem.
Aber dennoch haben sie doch sozusagen auf Band, dass er gestanden hat. Dass er die Tat offensichtlich auch so nochmal wiederholend beschrieben hat, wie er es Andrea so vorher erzählte.
Ja, aber auch da rudert er zurück. Das hat er seiner Aussage nach erzählt, um sie zu beeindrucken. Ich meine, wer kennt es nicht, ne? Dass man der Partnerin gegenüber den Mord an der Ex-Partnerin zugibt, um sie zu beeindrucken. Das ist ja auch, ich meine, romantischer geht's fast gar nicht, ne?
Ja, aber dann würde das ja eigentlich dafür sprechen, dass ihr Plan noch viel perfider gewesen ist, dass sie sozusagen in so eine, sag ich mal, alle erotischen, romantischen Momente in so eine düstere Ecke geschoben hat. So nach dem Motto, erzähl mir mal was ganz Dunkles irgendwie.
Das hat sie scheinbar auch. Und darunter leidet jetzt auch so ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit. Denn es gibt ein Gutachten, das jetzt ihre Glaubwürdigkeit hinterfragen soll und darauf abzielt zu gucken, okay, was für Gründe könnte sie auch für eine Falschaussage haben. Und diese Gutachterin, die kommt zu dem Schluss, dass erstmal da zwischen den beiden ein relativ starkes intellektuelles Gefälle besteht, also dass sie deutlich intelligenter ist als er, dass sie offensichtlich sehr, sehr stark mit Suggestivfragen gearbeitet hat, also dass das Szenario im Prinzip in ihrer Fragestellung schon vorgegeben war und er dann auch häufig nur mit Ja oder Nein geantwortet hat, also keine genaue Ausschmückung da war, sondern einfach nur auf das eingegangen ist, was sie ihm in den Mund gelegt hat.
Also besteht die Möglichkeit auch, dass das so eine Art sexuelles Spiel gewesen ist, eine Art Schauspiel und sie das Drehbuch vorher schon geschrieben hat. Er wusste, okay, ich bekomme sozusagen das, was ich haben möchte, wenn ich ihr diese Story währenddessen erzähle.
Genau, das ist die Auffassung dieser Gutachterin, denn sie sagt, sie kann bei ihm auch eine relativ starke emotionale Abhängigkeit ihr gegenüber feststellen und so würde das dann Sinn ergeben, dass er ihr erzählt, was sie hören möchte, um dann eben ja weiter ihre Nähe zu haben. Ne? Also diese Gutachterin schließt nicht aus, dass es so gewesen sein könnte, dass das alles stimmt, was sie erzählt, aber sie hegt zumindest Zweifel und sagt, es gibt durchaus Gründe, die dagegen sprechen, dass sie da komplett die Wahrheit erzählt.
Ja, ich meine, klar, also es kann auch einfach alles stimmen bis hierhin, ne?
Ja, natürlich, keine Frage. Natürlich. Ja, aber auch Chat-Nachrichten, also Chat-Verläufe und so, die zeigen immer wieder auf, dass es, dass sie sehr starke Drucksituationen erzeugt und sie oft darum geht, einfach von ihm das zu hören, was sie hören möchte. Und das, überträgt sich dann. Also man kann dann davon ausgehen, okay, wenn das in Chat-Verläufen so ist, dann wird das in persönlichen Gesprächen ähnlich stark ausgeprägt gewesen sein. Ne? Und so zeichnet sich eben das Bild, dass sie ihn da eben oft in so eine Richtung gebracht hat, in die er eigentlich gar nicht gegangen wäre, so von sich aus. Sie lügt auch nachweislich. Sie erzählt zum Beispiel dann auch vor Gericht, dass sie auch den Kassenbon kurzzeitig besessen hat für diese Milka-Herzen, also dass der auch Teil ihrer Beweisführung mal eine Zeit lang war. Aber das zu dem Zeitpunkt, wo der nachweislich schon im Polizeibesitz war. Also sie erzählt also nachweislich auch Lügen, sodass dann das einfach ja nicht reicht und letzten Endes er freigesprochen wird. Also in erster Instanz wird er tatsächlich schuldig gesprochen, aber er geht in Revision und wird dann letzten Endes im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen. Die Kammer gibt sogar noch zu Protokoll am Ende, dass sie ihn nicht freisprechen, weil sie ihn für unschuldig halten, sondern einfach rein aus Mangel an Beweisen. Also das auch nochmal, das ist nochmal vermerkt. Ne? Ich ja, glaube auch, dass das, wie gesagt, darin begründet ist, dass er eben ja so viele Sachen gemacht hat, die nicht nachvollziehbar sind. Ne? Diese Renovierung des Badezimmers, dieser Sperrmüll, also ich glaube auch, dass viel gegen ihn spricht, aber ich glaube, dass Andrea mit ihrer plumpen Detektivarbeit viel kaputt gemacht hat. Denn jetzt, nachdem er freigesprochen wurde, darf er dafür nicht mehr angeklagt werden. Wir haben ja dieses Doppelbestrafungsverbot in Deutschland.
Ach ja.
Du darfst nicht zweimal für die gleiche Straftat angezeigt werden oder beziehungsweise es darf keinen Prozess dafür geben.
Ach, das ist total traurig, weil man so das Gefühl hat, dass niemals die Wahrheit herauskommen wird. Ich finde es an der Stelle wirklich so ein bisschen schwer einzuschätzen, denn ich denke mir irgendwie, auf einer gewissen Weise ist ja das, was Andrea gemacht hat, sollte es denn wirklich keine skurrile Freizeitbeschäftigung gewesen sein, sondern wirklich einfach bitterer Ernst, den Tod ihrer Freundin aufzudecken, irgendwie sehr ehrenhaft, weißt du? Und dann denke ich mir, okay, krass, das ist natürlich ein heftiger Schritt, das macht ein normaler Mensch nicht, dazu muss man in der Lage sein, die Lebenssituation muss passen, man muss die Zeit haben, alles drum und dran, man opfert sich ja dann für die Wahrheit eigentlich auch auf. Und wenn das so sein sollte, dann muss man schon sagen, okay, wow, Hut ab für das, was sie gemacht hat.
Ja, das schon, aber auch irgendwie nicht, denn wie gesagt, sie hat es so plump gemacht und so sich angreifbar gemacht in dieser Ermittlungsarbeit, beziehungsweise diese Ermittlungsarbeit einfach nicht wasserdicht gestaltet, sodass sie erheblichen Anteil daran hat.
Es war unprofessionell. Genau. Das ist natürlich das, was man ihr dann vorwerfen könnte. Keine Frage. Ja. Also es war sicherlich nicht der Weg und sicherlich nichts, was man nachmachen sollte.
Exakt. Denn wie gesagt, sie hat erheblichen Anteil daran, dass er jetzt freigesprochen wurde, obwohl ja allerseits erhebliche Zweifel an seiner Unschuld bestehen. Und er kann auch nicht mehr verurteilt werden für diesen Mord. Also es könnten jetzt die Leiche auftauchen, es könnten DNA-Spuren auftauchen, es würde keinen Prozess mehr geben. Wir hatten das ja schon mal im Fall, ich glaube Friederike von Mühlmann hieß die junge Frau, die im Landkreis Celle auf dem Heimweg beim Trampen mitgenommen wurde, vergewaltigt und erstochen, auch hingemetzelt, sagt die Polizei.
Ja.
Und damals gab es einen Verdächtigen, einen Herren aus der Umgebung und dem wurde der Prozess gemacht, der wurde freigesprochen und mittlerweile gibt es wirklich Beweise dafür, dass er es war. Seine DNA ist an ihr gefunden worden und die ist mittlerweile auswertbar. Also man weiß, dieser Ismet H., der freigesprochen wurde, der ist definitiv 1000 Millionen % der Täter, aber er kann eben nicht mehr angeklagt werden, weil er schon mal freigesprochen wurde. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass es da dieses Gesetz gibt und viele Leute, auch Juristen, hinterfragen das natürlich auch aktiv und fragen sich, wieso, wie kann das sein? Ne?
Ja, also ja, man muss sich da wirklich fragen, warum gibt es diese Regel? Also ich denke mal, grundsätzlich ist es schon richtig zu sagen, okay, man muss Dinge auch irgendwie mal beenden. Und wahrscheinlich hat das auch was mit dem Seelenfrieden vieler Fälle zu tun.
Exakt,
vieler
ja.
Personen, die irgendwie was damit zu tun, die mit Fällen was zu tun haben. Ja, es hat auch sicherlich, sagen wir mal, rein wirtschaftliche Gründe, weil so behördliche, juristische Wege natürlich auch ein Heidengeld kosten. Und man muss die Dinge irgendwann auch mal beendet haben. So, das ist klar, dass du nicht Ewigkeiten quasi in der Suppe rumrühren kannst. Und das würde natürlich dazu verleiten, aber ich finde halt in solchen schwerwiegenden Fällen da obliegt es doch eigentlich dem normalen Menschenverstand, würde ich sagen, dann auch zu sagen, okay, hier muss man vielleicht nochmal rein, also hier stimmt was nicht, hier ist es doch ganz klar, dass das und das passiert ist.
Ja, soweit ich weiß, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, hat das auch mit der NS-Vergangenheit zu tun? Denn da wurde Leuten ja komplett willkürlich der Prozess gemacht. Da wurden dann Leute des Hochverrats beispielsweise angeklagt, dann wurden die vielleicht freigesprochen, weil das erste Gericht, sagen wir, ja nicht so auf Parteilinie war oder eher unbefangen war. Und dann wurden Urteile aber nach Lust und Laune wieder kassiert und gekippt, weil man eben Leuten einen reinwürgen wollte. Und man hat eben gesagt, solche Zustände wollen wir nicht mehr. Wenn jemand jetzt freigesprochen ist, dann muss auch Rechtsfrieden herrschen. Ein Urteil ist ein Urteil, egal in welche Richtung das geht. Und man nimmt eben auch in Kauf damit, dass Leute, die jetzt dann zu Unrecht freigesprochen wurden, dann eben ihr Leben lang frei bleiben. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt verurteilt wurdest zu Unrecht, dann ist die Tür natürlich offen, dass du dann doch freigesprochen werden kannst. Ne? Es ist eben nur so, dass Leute, die zu Unrecht freigesprochen werden, einfach jetzt sicher sind. Und da denke ich, auch wenn ich den Grundsatz verstehe und Rechtsfrieden herstellen, was Wichtiges ist, und Willkür ausschließen, aber wenn doch handfeste Beweise für eine Schuld, und das ist mittlerweile wirklich ja handfest beweisbar durch DNA und solche Dinge, erzielt werden können, dann denke ich, muss dieser Grundsatz nochmal hinterfragt und auch vielleicht auch außer Kraft gesetzt werden.
Ja, definitiv. Also ich meine, sollte dieser historische Zusammenhang stimmen und das der Grund sein, wieso dieses Gesetz so besteht oder diese gesetzliche Regelung so gestaltet wurde, kann ich das verstehen, keine Frage. Aber man darf an der Stelle nicht vergessen, wann das Ganze quasi verschriftlicht wurde. Und zu diesem Zeitpunkt wollten die Menschen natürlich auch hatten ganz viel Vorsicht letztendlich walten lassen, um zu schauen, dass es halt nicht nochmal zu gewissen Dingen kommt, was total richtig ist. Das heißt aber nicht, wie ich finde, dass man gewisse Dinge auch nochmal neu durchdenken kann. Und also wirklich nicht, ich rede ja jetzt nicht irgendwie von Hühnerdieben, ne, sondern von wirklichen Momenten von Morden, von wirklich eindeutigen Beweisen, dass es Täter gibt. Und an der Stelle sollte man sich schon fragen, ob es diese Regelung, ob die wirklich Sinn ergibt.
Das denke ich auch. Und solche Rechtsgrundsätze müssen auch mit der Zeit gehen. Und hier haben wir eben mittlerweile kriminaltechnisch die Entwicklung, dass eben durch DNA Dinge wirklich hieb- und stichfest nachweisbar sind. Das wusste man vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren oder so noch nicht, dass das kommen würde. Und deswegen konnte man das nicht berücksichtigen. Aber deswegen muss dann auch, wie gesagt, so ein Grundsatz geändert werden, wenn die Technik sich derart dramatisch ändert. Naja.
Eben drum. Und das ist für mich kein Bruch mit der Rechtsstaatlichkeit. Also es sei denn, es ist irgendwie anders begründet und wir wissen es, jemand klärt uns auf und wir wissen es dann besser, okay. Aber okay, mal bis auf alles Weitere haben wir da Grund zur Kritik.
Ja, safe. Ja, wie gesagt, klärt uns da gerne auf. Das als Schlusswort für die heutige Folge, denn wir sind am Ende angekommen. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Nur noch der Verweis darauf, ja, dass ihr uns bald, wie gesagt, im Oberen Schloss im Rahmen des Open-Air-Kinos live sehen könnt. Parkkarten sollen noch vorhanden sein, munkelt man. Wir würden uns sehr freuen, euch zu sehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Ciao.